Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 69. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen von der Kaserne in den Orbit, häusliche Gewalt und digitale Spuren und Gesetzesänderung für Stablecoins. Wir nehmen am Freitag, 24. Oktober 2025 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Rahel.
Und ich bin Kire.
Wir starten mit einer Rückmeldung zur letzten Episode. Es gab generell viel positives Feedback. Danke euch dafür. Ich möchte hier noch besonders die Rückmeldung von Benjamin erwähnen. Er hat uns darauf angesprochen, dass wir ja in der letzten Folge über die TikTok-Übernahme in den USA gesprochen haben. Und dass der amerikanische Zweig von TikTok sehr günstig an ein Konsortium von Tech-Investoren ging. Benjamin hat richtigerweise die Präzisierung angebracht, dass die Zahl von 300 Milliarden Dollar Marktwert sich auf ByteDance insgesamt bezieht. Also das ist der Marktwert von ByteDance insgesamt, der Firma, nicht nur des amerikanischen Zweiges. Was nur den amerikanischen Zweig angeht, gibt es keine Schätzung. Aber dass die Aussage, dass man diesen Zweig, diesen amerikanischen Zweig schließlich unter Marktwert weggegeben hat, die ist weiterhin plausibel, denn dieser Zweig wurde für 14 Milliarden verkauft, was sehr wenig erscheint angesichts der Tatsache, dass dort 170 Millionen Amerikaner, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung, TikTok nutzen. Genau, aber danke für diese Präzisierung, danke fürs aufmerksame Zuhören, Benjamin.
Dann würden wir gleich in den Hauptteil einsteigen. Das erste Thema ist von der Kaserne in den Orbit. Und hier geht es darum, dass die Schweizer Armee eine Gesamtkonzeption Weltraum verabschiedet hat. Die wurde vom Bundesrat in den letzten Tagen verabschiedet. Es geht darum, dass die Schweizer Armee den Weltraum für wichtig und immer wichtiger werdend erachtet. Es fußt auf der Tatsache, dass ja eben eigentlich seit den 50er Jahren der Weltraum auch militärisch genutzt wird oder auch neben der zivilen Nutzung immer auch einen militärischen Aspekt geherrscht hat. Heute ist es allerdings so, dass wir auch eine sehr starke Kommerzialisierung sehen, also gerade so private Akteure wie SpaceX den Markt dominieren, um beispielsweise Satelliten in die Umlaufbahnen zu kriegen. Dann gibt es auch die Tatsache oder die Erkenntnis aus dem Überfall auf die Ukraine, dass Satellitendienste kriegsentscheidend sind. Das haben wir gesehen, als eben hier auch die Satellitenkommunikation sehr entscheidend war, dass überhaupt eine Kommunikation an der Front und in der Ukraine stattfinden konnte. Und hier hat nun auch die Schweiz erkannt und die Schweizer Armee erkannt, dass es ohne eigene Kompetenz, ohne eigene Weltraumkompetenz nicht geht, dass wir ansonsten eine gewisse Abhängigkeit haben und damit auch ein Risiko haben, dass es da entsprechend eigene, nicht nur Kompetenzen aufgebaut werden müssen, sondern halt auch Fähigkeiten, Möglichkeiten, Dienste in Betracht gezogen werden müssen. Also kurz gesagt, Satelliten sind kritische Infrastruktur, sie werden benötigt für Kommunikation, Navigation, Wetter, Aufklärung etc. Und einen Ausfall hätte massive Störungen, sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich. Und entsprechend möchte sich die Armee hier rüsten. Das sieht nicht nur die Schweizer Armee so, sondern auch die NATO. Kennt seit 2019 offiziell den Bereich Operationsbereich für den Weltraum. Also da beschäftigt sich auch die NATO damit und aber auch für kleinere Staaten wie die Schweiz ist es entscheidend, um hier gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen zu haben. Bei der Schweizer Armee ist es so, dass es 2016 einen sicherheitspolitischen Bericht gab, der sich damit beschäftigt habe und 2018 gab es dann den Entscheid, den Weltraum in die Fähigkeitsplanung einzubeziehen und dass es eben eigentlich bedeutet, dass wir aktuell dass wir eigentlich gewisse Autonomie aufbauen möchten oder die Schweizer Armee gewisse Autonomie schaffen möchte, weil wir zum Beispiel aktuell ausschließlich ausländische Satellitendienste nutzen. Das Ziel ist, jetzt aktuell eigene operationale Fähigkeiten bis Mitte der 2030er Jahre zu entwickeln und dies in 5 zentralen Bereichen, respektive 5 zentrale Fähigkeiten der Armee. Das wird jetzt eben in diesem Bericht vom Gesamtkonzeption Weltraum der Armee umrissen. Die 5 Fähigkeiten sind erstens ein Lagebild Weltraum. Hier geht es darum, einen Überblick über alle Objekte, Aktivitäten und Bedrohungen im Orbit zu erlangen. Der zweite Fähigkeit ist unter dem Stichwort Erdbeobachtung. Hier geht es darum, eine Aufklärung über optische Radar und elektronische Sensoren zu erlangen, um dann aus dem Orbit ein Lagebild auf die Erde zu bekommen. Der dritte Teil ist Telekommunikation. Hier geht es um sichere Kommunikation über eigene oder geteilte Satellitennetze. Das vierte ist Präzisionsnavigation, also ein unabhängiger Zugriff auf Navigationssysteme in Ergänzung zu GPS und Galileo. Und das fünfte und die letzte Fähigkeit sind zusammengefasst unter sogenannten defensiven Gegenmaßnahmen. Hier geht es darum, einen Schutz vor den eigenen Sensoren, Störungen, Cyber- und elektromagnetischen Angriffen auf Satelliten sich vor denen zu schützen.
Das ist ja gerade ein interessanter Punkt. Es heißt defensive Gegenmaßnahmen und das ist ja auch etwas, was die Schweiz bisher so im Bereich Cyber, im Cyberraum auch so angewandt hat. Man hat zwar einen Schutz gegen Angriffe aufgebaut, aber man hat eigentlich immer gesagt, unsere Policy ist klar, wir greifen nicht an, also als Staat Schweiz. Jetzt im Weltraum ist das dort ähnlich, also es geht rein um defensive Gegenmaßnahmen, um sich zu schützen, oder hat man da auch Sachen, wo es über diese Policy hinausgeht?
Ja, ein spannender Punkt. Also ich habe jetzt alle diese 5 Fähigkeiten sehr stark unter dem Gesichtsbild von defensiven Maßnahmen gelesen. Tatsächlich gibt es bei diesen Gegenmaßnahmen aber tatsächlich einen Punkt, der heißt Störung und Einschränkung gegnerischer weltraumgestützter Systeme. Also das ist sicherlich auf der Schwelle zu, also es ist nicht mehr nur jetzt rein defensiv, sondern das ist eine Aktion, die eine Verteidigung bewirken sollte. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr nur defensiv zu verstehen. So lese ich diese Unterfähigkeit.
Ja, es ist spannend in diesem Sinne. Ja, schon auch eine, wenn man das wirklich anwenden würde, wäre das sicher auch ein Streitfall der Schweizer Rollenauslegung, oder dass man sich da militärisch in der Regel neutral verhält und dann vielleicht doch plötzlich auf Störung von anderen Akteuren hinzielt.
Also die Frage ist natürlich dann, wie immer, wer hat zuerst geschossen oder zuerst gestört?
ja, also
die gleiche, also klar, es gibt Waffen, die sind reine Angriffswaffen, andere Mittel sind reine Verteidigungsmittel, aber viele Bereiche kann man in beide Richtungen benutzen und dann ist wirklich die Frage, wer hat als erstes Ja gesagt, abgedrückt oder den Schalter umgelegt?
Ja, das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite wird schon auch im Bericht sehr stark zum Beispiel auch auf die internationale Zusammenarbeit verwiesen, insbesondere auf die Zusammenarbeit in der UNO. Und hier gibt es ja dieses UNO-Komitee für die friedliche Nutzung des Weltraums, genannt COPUOS, das eigentlich 104 Mitgliedstaaten inklusive aller Weltraummächten etc. angehören und sich hier, das ist ein Zitat, hier bildet COPUOS eine Plattform für Dialog und Koordination, die im Hinblick auf die aktuellen internationalen Konflikte und geopolitischen Spannungen besonders wichtig ist, also da sich da auch die Schweiz sehr stark einbringen möchte und da eben neben den militärischen Aspekten auch die friedliche Nutzung anstrebt, aber jetzt sicherlich in der Doktrin der Armee natürlich die Armeefähigkeiten auch natürlich im Zentrum stehen und jetzt nicht die Zusammenarbeit in der UNO. Aber es ist sehr stark in diesem Bericht auch erwähnt, also dass die Schweiz sich halt ganz generell alle diese Techniken nicht leisten kann und auch nicht in der Lage ist, das umzusetzen, also dass man hier auf Partnerschaften angewiesen ist, dann eben viele Informationen über die internationalen Zusammenarbeiten, eben nicht nur in der UNO, sondern auch mit der ESA, also der Europäischen Weltraumorganisation oder mit EUMETSAT, wo es um Wetterdaten geht und dass man da eben entsprechend auch Zugang zu Technologien, Know-how und Daten dann entsprechend hat. Es gibt Verweise auf die Beteiligung an den großen Programmen wie Ariane, Vega, Galileo, Meteosat etc., wo die Schweiz bereits daran beteiligt ist. Dann gibt es aber auch Hinweise auf die nationale Industrie und auch auf Hochschulen, also ETH, EPFL, Universitäten, die da auch doch ein interessant großes Standbein eigentlich haben, so aus Schweizer Perspektive. Also es sind über 80 Unternehmen, die im Raumfahrtbereich tätig sind, etwa 2000 Beschäftigte, die hier ein Auskommen finden und die doch auch im internationalen Markt diese durch Präzision und ihre speziellen Fähigkeiten in Mechanik, Optik, Elektronik etc. bestehen. Der Fokus bei den Techniken ist dann auch sehr stark auf Dual-Use, also dass man die Techniken jetzt besonders, jetzt zum Beispiel der Hinweis auf die Navigationssysteme oder auch auf die Telekommunikation, dass die sowohl zivil wie auch militärisch genutzt werden können. Und um dies jetzt alles umzusetzen, soll eine eigene Organisation gegründet werden in der Armee. Und zwar ist das eine Abteilung innerhalb der Luftwaffe, die soll im nächsten Jahr gegründet werden und heißt dann Organisation Weltraum. Das also ab 2026. Ja, in diesem Rahmen und das habe ich bis jetzt auch noch nicht gewusst, gab es ein neues Bundesgesetz, das Bundesgesetz über die Raumfahrt. Das war in der Vernehmlassung Anfang dieses Jahres, von Januar bis Mai. Da wurden die Eckpunkte abgesteckt über Bewilligungen und Aufsicht von Raumfahrtaktivitäten. Also dies wurde oder soll mit diesem Gesetz geregelt werden. Es geht um Haftung und ein nationales Register für Weltraumgegenstände und es sollte eben auch militärische Aktivitäten mit einzubeziehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich das Gesetz oder auch die Vorlage, die zur Vernehmlassung stammt, dass ich die nicht genauer angeschaut habe, aber diese ist jetzt auch in diesem Komplex zu verstehen oder in diesen Entwicklungen zu verstehen. Dann noch ein Wort zu Budget und Zeitplan. Es gibt ein Kostendach von 850 Millionen Franken für diese Aktivitäten. Die sollen über 12 Jahre ausgegeben werden, bis eben Mitte der 2030er Jahre. Und es gibt auch eine Prioritätenliste, also zuerst sollte das Lagebild, Erdbeobachtung und die Telekommunikation im Fokus stehen und dann noch die Präzisionsnavigation und die Gegenmaßnahmen sollten dann im Anschluss schrittweise folgen.
Ja, das klingt für mich alles irgendwo nachvollziehbar und jetzt, also ich meine auch das Budget zeigt ja, das wird nicht irgendwie der neue große Schwerpunkt der Armee. In diesem Sinne ist, finde ich es auch legitim, über den Schutz nachzudenken. Man sieht ja, dass dieser Raum auch jetzt zunehmend militärisch genutzt wird, auch geopolitischen Spannungen unterliegt, dann klingt das plausibel. Persönlich finde ich es wichtig, dass die Schweiz auch hier ihre Rolle gut versteht. Einerseits wird sie selber keine Weltraummacht, also dass sie hier die Kooperation sucht und dass sie andererseits auch das Völkerrecht, das ja versucht, irgendwie solche Orte oder diese Räume zu regeln, wo man zusammenleben muss, wo man kooperieren muss über Staaten hinweg, da irgendwelche fairen Regeln zu finden und dass man als Schweiz halt wie auch nicht vergisst, neben den Investitionen in die Armee auch zu investieren in diese internationale Kooperation, in diese Abkommen, die du auch erwähnt hast, dass das auch eine ebenso große Priorität hat wie die eigene Aufrüstung in diesem Bereich.
Also ich sehe das ähnlich. Es ist sinnvoll, aber wenn wir eben nie ein großer Player in diesem Markt werden oder nur irgendein Spezialist bei einzelnen Produkten, dass trotzdem die Armee auch einen Überblick hat und ein paar Experten, die mitreden können. Also ich sage jetzt mal zumindest auf der theoretischen, intellektuellen Seite, die Anzahl Satelliten, die die Schweiz unter Kontrolle hat, und eigentlich wird sich immer in relativ kleinem Rahmen befinden im Vergleich zu der EU und erst recht zu den großen Weltraumstaaten USA, Russland und China. Ja, auch hier wie in vielen anderen Bereichen werden es nur als Partnerschaften, da sollte man sich sinnvoll einbringen und nicht irgendwie an der Seitenlinie stehen und hoffen, dass die anderen die Probleme für einen lösen. Also von dem her, ja, nicht das dringendste Thema in der Schweiz, aber es ist auf der Pendenzenliste aus guten Gründen und das ist jetzt der nächste Schritt.
Nachvollziehbar in dem
Sinne. Genau.
Gehen wir zum nächsten Thema, in einen ganz anderen Bereich. Es geht um das Thema häusliche Gewalt und die digitalen Spuren, die hier auch zunehmend eine Rolle spielen. Das Thema kann auch Leute in deinem Umfeld oder sogar dich selbst betreffen. Deshalb gleich im Voraus der Hinweis, wenn du Hilfe möchtest in diesem Bereich, gehe auf wisp-u.ch. Dort gibt es Hilfe. Wir werden auch am Schluss nochmal auf diese Plattform kommen. Ja, das Thema häusliche Gewalt und der Zusammenhang mit digitalen Technologien wurde ab und zu schon in der Öffentlichkeit diskutiert und ich habe in einem Artikel des Tagesanzeigers ein sehr treffendes Beispiel gefunden, wie das eben zusammenhängen kann. Es wird der Fall einer Frau A geschildert, die eines Tages auf dem Bahngleis oder auf dem Bahnperron der Mann neben ihr stand, vor dem sie mit ihren Kindern ins Frauenhaus geflüchtet war. Der Mann hat sie wieder gefunden, er hat genau gewusst, dass sie dort war, weil eben er die Quittung erhalten hat von ihrem SBB-Billett. Also die Quittung des Billettkaufs von der SBB-App war an seine E-Mail-Adresse gegangen, er hat sie dort wieder aufgefunden, obwohl sie geflüchtet war vor ihm. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist vor 2 Wochen in der NZZ am Sonntag erschienen. Eine bewegende Reportage über einen Femizid in Winterthur von 2021, wo ein Partner seine Frau kontrolliert hat und mittels Zugang zu Messenger und Social Media Konten auch Druck ausgeübt haben. Ja, wir werden dieses Phänomen etwas beleuchten. Es kann aber nicht hier darum gehen, hier die Gründe im Detail auszuleuchten, die zu dieser Gewalt in Beziehungen führen, die strukturelle Sachen haben oder auf die Femizide einzugehen. Das ist nicht unser Spezialgebiet, aber wir beleuchten heute, welche Rolle digitale Technologien in diesem Bereich spielen können und wie man vielleicht auch sich selber Gedanken machen kann, dass man das verhindern kann, dass es am Schluss eben zu solchen Problemen kommt. Wir kennen alle das Phänomen oder die Tatsache, dass glückliche Paarbeziehungen manchmal auch nicht mehr glücklich sein können, dass es zu Trennungen kommen kann und dass es auch mal toxisch werden kann. Es kann zu psychischer und teilweise sogar physischer Gewalt hinkommen, eben hin bis zu Tötungen. Der allergrößte Teil richtet sich dabei gegen Frauen und deshalb sind auch die Frauenhäuser sicher eine Institution, die seit Jahrzehnten in der Schweiz existiert und wichtig ist. Es ist auch klar, es gibt das Phänomen nicht nur gegen Frauen, es kann auch umgekehrt sein, Frauen gegen Männer oder Frauen untereinander, Männer untereinander. Tatsache ist aber, dass es hauptsächlich Frauen betrifft. Ja, genau. Was jetzt ist jetzt die Rolle der digitalen Technologien? Diese bringen halt eben teilweise eine ausufernde Datensammlung mit sich, sie bringen eine Überwachung mit sich und deshalb auch eine zusätzliche Gefahr für Opfer von häuslicher Gewalt und vor allem auch, wenn es dann zu einer Flucht aus diesem bisherigen Haus oder Wohnung kommt, dann spielen diese Technologien eine besonders große Rolle und können zum Risiko werden. Ich habe ganz zu Beginn das Beispiel dieser SBB-App geschildert, aber wenn man sich so überlegt, wie man eigentlich heute selbst vielleicht sogar verbunden ist mit anderen Personen, häufig mit Partnerinnen und Partnern, teilweise auch im Freundeskreis, dann ist es ja schon noch interessant. Man stößt dann plötzlich auf doch relativ viele Beispiele. Das SBB-Konto ist erwähnt, man hat vielleicht auch gemeinsame E-Banking-Konten. Ich habe mit meinem Partner eine gemeinsame Einkaufs-App. Es soll auch Leute geben, die Accounts für Social Media teilen oder mindestens wissen, was Passwort und Benutzername der anderen Person sind. Wenn man noch zu Hause lebt und einen gemeinsamen gemeinsamen PC teilt, kann man auch oft auch die Suchverläufe der anderen Person zurückgreifen, wenn Cookies nicht so oft gelöscht werden. Viele Apps beziehen Standortdaten, diese werden häufig dann auch beispielsweise in die Fotos hinterlegt. Das ist heute eigentlich dort oft eingeschaltet und wenn man dann diese Fotos verschickt, ist das zugänglich, wo jemand war. Und wenn Kinder im Spiel sind, dann kommen Apps und Smartwatches mit noch weitgehender Überwachung ins Spiel. Also wir kennen das Phänomen, dass heute Kinder sehr oft auch eigentlich kontrolliert und überwacht werden von Eltern. Was aber noch spannend ist, es gibt auch Umfragen dazu, wie sich diese eigene Einschätzung der Intimsphäre oder vielleicht eben der Verlust der Intimsphäre aufzeigt. Es gibt eine Umfrage von Parship von 2025, die sagt, ein Viertel der Befragten unter 30 Jahre findet, es stehe ihm oder ihr zu, auf das Handy des Partners oder der Partnerin zuzugreifen und dass dieser Zugang ein Vertrauensbeweis ist. Bei den über 30-Jährigen sind es nur 6%. Und wiederum die unter 30-Jährigen sagen, dass sie in 60%, also 60% der unter 30-Jährigen sagen, dass sie das Handy des Partners oder des Partners jederzeit nutzen können und sogar den PIN-Code kennen. Ja, da ist etwas in Bewegung, da wird geteilt. Kennt ihr Beispiele aus eurem eigenen Umfeld oder wie seht ihr diese Entwicklung, Kiri und Jörg?
Ja, ich finde die Zahl, die du jetzt als letztes genannt hast, doch einigermaßen erstaunlich oder erschreckend, besser gesagt. 60% ist doch sehr viel, die Zugang auf das Handy des Partners, der Partnerin haben. Oder andersrum gesagt, irgendwie Handy nutzen zu können, ist ja das eine, aber Zugang dann wirklich zu den Daten und den Inhalten und den Messages etc. zu haben, ist dann schon ziemlich viel weitergehend. Also nicht zuletzt sperren wir uns ja auch als digitale Gesellschaft zum Beispiel gegen die Installation von Staatstrojanern oder die Verwendung von Staatstrojanern, weil wir sagen, das Handy ist so etwas wie die zweite Hälfte oder die Erweiterung unseres Gehirnes. Das ist wirklich irgendwie, da teilen oder da sind sehr viele, sehr intime Informationen vorhanden. Also es ist eigentlich, wenn man so möchte, mindestens potenziell Teil der digitalen Intimsphäre. Und das mag dann schon auch ein Vertrauensbeweis sein, wenn man diese Daten teilt. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass gewisse Dinge einfach andere Personen nichts angehen und auch unter Umständen meine Partner oder meinen Partner nichts angehen. Und spätestens dann, wenn halt eben dann Beziehungen in die Brüche gehen, dass sich dann das sehr schnell gegen einem richten kann.
Aber das ist natürlich das Problem mit dem Smartphone, weil es so ein Schweizer Sackmesser ist, das alles kann, von ganz alltäglichen, banalen Dingen bis eben hochpersönliche. Ich glaube, es war früher durchaus üblich, wenn ein Paar in den Ausgang ging, dass nur jemand das Portemonnaie mitgenommen hat, weil ja, heute zahlst du, ich nehme deine Karte und so weiter und so fort. Und jetzt irgendwie so, ja, dann benutzt du halt mein Smartphone. Ist für mich auch befremdend, aber ich habe auch ein paar Kollegen, die sind nicht in einer Intimbeziehung, sondern in einer Kollegenbeziehung und die teilen den Standort untereinander mit dem Nutzen, wenn sozusagen wir zwei zusammen sind und sie gehen noch, wir gehen noch spontan einen trinken oder irgendwo noch einen Mitternachtsimbiss, dann schauen sie so nach, welche der anderen Kollegen sind in der Nähe, die werden dann angepinkt, hey, kommt ihr auch und los geht. Also auf eine Art etwas sehr Freundschaftliches, Spontanes, aber ich käme mir blöd vor, dass meine Freunde permanent wissen, wo ich bin.
Ja, das ginge mir tatsächlich genau gleich. Ich finde das auch, ich kenne auch solche Leute in meinem Freundeskreis, die sowas machen, fände ich schwierig. Das ist aber grundsätzlich ja in der Verantwortung und dem Wunsch jedes und jeder Einzelnen. Jetzt eben, wenn es aber dann darum geht, dass man eine Beziehung beenden will, dass man auch psychische oder physische Gewalt in einer Beziehung erlebt, wenn man Opfer wird, dann will man ja das kappen. Und es gibt einen Verein in der Schweiz, der heißt Tech Against Violence. Und dieser Verein hat eine Website aufgestellt, die heißt eben withyou.ch. Das ist für Betroffene, aber es ist eigentlich auch gut als Sensibilisierung, wenn man sich einfach das mal anschaut, was eigentlich passieren kann oder was man vielleicht im Nachhinein nicht hätte teilen wollen oder was vielleicht keine gute Idee war. Wenn man auf diese Webseite geht, dann erhält man Tipps für mehr Datenschutz im Digitalen, eben, dass man beispielsweise halt eigene Konten, eigene Passwörter für Sachen hat, dass man möglichst restriktiv oder gar keine Standortdaten einschalten soll, dass man sich darauf achtet, ob es Apps gibt auf dem Smartphone, die man dann löschen soll, die man nicht kennt. Also sind das irgendwelche Apps, die jemand installiert hat, um einen zu überwachen. Man sollte keine Geräte koppeln und man sollte im privaten Modus surfen, Cookies löschen, allenfalls VPN nutzen. Also das sind so Maßnahmen der digitalen Selbstverteidigung, die per se, glaube ich, interessant sind, aber natürlich vor allem in Phasen, wenn man sich vor jemandem schützen möchte, wichtig sind. Die Website ist auch sonst noch interessant. Es hat professionelle Hilfsangebote dort. Und was ich am ersten Moment auch sehr irritierend oder spannend fand, ist, es gibt einen großen Button rechts oben, der heißt Webseite schließen. Und wenn man da draufklickt, dann kommt man auf Google. Also man sieht dort, dass diese Website eben von Personen genutzt werden, die echt auch unter einer Bedrohung stehen, und wenn man plötzlich dann jemand die Türe reinkommt, falls man das am Desktop-PC aufgewacht hat, kann man dort schnell wegflüchten. Genau. Also schaut euch das an, leitet das auch gerne weiter, wenn ihr Betroffene kennt. Jetzt noch zur Thematik, was hat das denn jetzt mit dem Frauenhaus zu tun? Wenn eine Person, die von Gewalt betroffen ist, wenn Opfer geworden ist, ins Frauenhaus kommt, dann muss dort eine digitale Säuberung stattfinden. Das nennt sich so, eine digitale Säuberung heißt, man muss diese Verbindungen und diese Orte, wo es eben Indizien gibt, wo sich jemand aufhält, man muss das löschen, man muss das entfernen. Das ist relativ aufwendig. Es heißt, dass so etwas mindestens 2 Stunden pro Gerät dauert und es braucht sehr viel ExpertInnenwissen. Und auch wenn man das hat, ist es sehr schwierig, eigentlich da alles abzudecken, wenn hier wirklich ausgeklügelte Maßnahmen angewendet wurden. Jetzt gibt es beispielsweise in Zürich die Forderung im Kantonsrat, dass die Opferhilfeorganisationen diese Kosten übernehmen sollen, einfach weil das je länger, je aufwendiger wird. Und es wird noch aufwendiger, wenn eben Kinder dabei sind, weil eben unter dem Titel der Kindersicherung häufig noch invasivere Maßnahmen oder Technologien im Spiel sind. Ja, wie seht ihr das? Was sind da die Hebel, um sich einerseits präventiv, aber andererseits vielleicht auch in solchen Situationen besser zu schützen?
Ja, ich glaube, es fängt halt tatsächlich bereits im täglichen Umgang damit an. Also wenn man halt eben diese Apps verwendet, diese Verbindungen macht, Zugänge gibt, dass man sich dem bewusst ist, ob das etwas Sinnvolles ist, vielleicht sich dem auch bewusst bleibt, dass dies besteht und dass man da entsprechend dann auch wieder Korrekturen vornehmen muss, wenn sich eben auch in der Beziehung zum Beispiel etwas ändert oder auch sonst etwas ändert, dass man halt etwas so diese, was soll ich mal sagen, Arglosigkeit im Umgang mit diesen Technologien etwas hinterfragt und dann entsprechend guckt, was ich eben nutze und wie ich das nutze und ob ich das sinnvoll nutze. Und auch wenn ich heute etwas nutze und das irgendwie praktisch finde oder irgendwie auch einen gewissen Spaß daran habe, und wenn ich dann die App vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr verwende, ob ich sie dann auch entsprechend vielleicht wieder deinstalliere, und dann natürlich ist das kein hundertprozentiger Schutz, aber dass man einfach etwas die, was soll man sagen, dann die Angriffsfläche etwas vermeidet, wenn man da etwas sorgfältiger mit diesen Produkten und Technologien umgeht. Und dann, wenn es natürlich dann halt wirklich so weit ist, dass man sich dem bewusst ist und halt, wie es auch in seinen Frauenhäusern passiert, dass man entsprechend dann ganz proaktiv guckt, wo gibt es entsprechende Daten und Verbindungen, und die dann, soweit es geht, aufbricht.
Ich würde noch einen Fokus auf die Phase davor setzen, dass man sich in dem Moment, wo man noch alleine ist, sich auch ganz klar bewusst ist, nur weil man in einer Beziehung ist, heißt es nicht, dass man alles teilen muss. Man teilt vielleicht die Wohnung oder das Leben, wie es so schön heißt. Aber auch in einer Paarbeziehung hat man ein Recht auf Privatsphäre, auf Zeiten, in denen man allein sein möchte, sich auch reflektieren kann. Und das gilt auch für die elektronische Welt. Also leider ist es häufig so, dass die Beziehung, die wirklich so, wo beide über die Ohren verliebt sind, dass dann auch ab und zu mal der Absturz nacherfolgen kann. Und ich sage jetzt mal, das übergriffige Verhalten in beide Richtungen, das gibt es auch in der analogen Welt. Also früher noch sehr üblich, dass die Frau kein eigenes Konto haben durfte. Oder auch der Briefverkehr. Also wenn ein Briefkuvert an mich angeschrieben ist, darf das meine Partnerin öffnen, ja oder nein? Also das sind auch so Haushaltsregeln, die nicht bei allen gleich gelebt wird. Und im vollverliebten Zustand findet man ja, der darf doch alles. Und wenn man da halt ein bisschen bereit ist, ein bisschen nüchtern in die Beziehung zu gehen, dann kann man sich hier in der digitalen wie in der analogen Welt auch schneller dann wieder sagen, hey, ja, das ist jetzt übergriffig, was der andere macht. Oder ja, das passt so in der Beziehung, das erlaube ich ihm. Und dann ist es ein bewusster Entscheid. Und dann sollte es auch einfacher sein, diese digitale Reinigung, weil in der analogen Welt wird man dann häufig auch den Freundeskreis, also mit denen Leuten rede ich nicht mehr, weil die werden das sofort meinem Partner sagen. Und bei den anderen, denen kann ich vertrauen, was er mir angetan, mit denen kann ich reden, da kann ich ein bisschen Ballast abwerfen und bei anderen mache ich gerade den gegenteiligen Fehler. Aber ja, wir müssen uns bewusst sein, eben das Smartphone weiß alles über uns und ja, wenn das nicht dicht hält, dann weiß auch der andere alles über uns.
Ja, genau. Und ich finde auch, ich hatte noch ein Gespräch mit Simon Eimann, der Geschäftsführerin von Tech Against Violence, und sie hat einen sehr interessanten Satz gesagt, der, glaube ich, als gute auch Message für jede Person zu mitnehmen ist. Und sie hat gesagt, Technologie ist weder Grund noch Lösung von Beziehungsproblemen, aber es kann eben bestehende Muster, auch Gewaltmuster verstärken. Und das muss man sich bewusst sein und entsprechend auch überlegen, dass man sich hier die Freiräume schafft, wie du es auch jetzt gesagt hast, Jörg, dass man gut überlegt, was will man alles teilen und dann auch bewusst sagt, was man eben nicht teilen mag. Zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn du selbst oder Bekannte von dir Hilfe suchen, geh auf with-u.ch. Es gibt dort auch Tools, wie du Sachen sichern kannst, wo du nicht sicher bist, ob du das auch mal anzeigen willst später oder ob du dich bedrängst fühlst. Man kann dort einfach mal Sachen sichern, man wird professionell begleitet. Merci vielmal die Leute, die diese Plattform aufrechterhalten.
Und wir kommen zu einem krassen Themenbreak. Wir kommen zum Thema Finanzen, Stablecoins und zwar Gesetzesänderung. Der Bundesrat hat eine Vernehmlassung eröffnet, und zwar die Änderung des Finanzinstitutsgesetzes. Es geht darum, Rahmenbedingungen für Stablecoins zu schaffen, die eine Marktwertentwicklung erlauben, Standortaktivität sowie die Integration innovativer Finanztechnologien in die bestehenden Systeme. Es geht aber auch darum, Risiken einzudämmen im Bereich der Stabilität, Integrität, aber auch Fragen des Anleger- und Kundenschutzes. Die Vernehmung ist wie gesagt gestartet und dauert bis zum 6. Februar 2026. Die Schweiz gehört im internationalen Vergleich durchaus zu den führenden Standorten in sogenannten Fintech. Nicht ganz verwunderlich, weil ich sage jetzt mal die klassischen Finanzinstitute, da ist die Schweiz wirklich wahrscheinlich weltweit bekannt und in diversen Filmen auch verewigt. Sei es jetzt Bankkundengeheimnis oder was auch immer. Man kann das aber auch zeitlich ein bisschen herleiten. 2018 gab es die sogenannte Fintech-Bewilligung, die eben so innovative Produkte in diesem Bereich gefördert haben oder erlaubt haben. 2021 war die Schweiz eines der ersten Länder, die Blockchain-Technologie reguliert hat. Im 2022 wurde dann ein Evaluationsbericht verfasst, der aufgezeigt hat, dass es Anpassungen braucht im Bereich Regulierung und Kundenschutz. Und man muss natürlich auch international sehen, es gibt diverse ausländische Rechtsordnungen, die angepasst werden, eben in diesem Bereich Stablecoins, Dienstleistungen mit Kryptowährungen. Es geht um Aufsicht, Standards, internationalen Austausch etc. Schnell zum Einordnen, weil der typische Alltagsbürger, die Dame von der Straße, die werden jetzt an Stablecoins nicht jeden Tag herangeraten. Ich versuche ein bisschen die Begriffe aufzuteilen. Also jetzt mal kurz erwähnt, klassisches Geld, Stablecoins, Kryptowährungen und sogenannte Meme-Coins. Die habt ihr vielleicht alles schon mal gehört und könnt nicht so genau einordnen, was es bedeutet. Das alte Geld, das kennt hoffentlich jeder. Früher Bargeld, wir hatten noch teilweise Einzahlungsscheine, da gingen wir auf die Post und haben Rechnungen beglichen. Falls ihr das nicht kennt, dann habt ihr einen anderen Jahrgang als ich. Es ging natürlich dann immer darum, als dann das Internet aufkam, dass das schneller geht, dass das elektronisch geht, online und eben nicht mehr mit dem persönlichen Schalterkontakt. Es geht also vor allem auch um Geschwindigkeit. Also früher war es völlig üblich, dass man eine Einzahlung gemacht hat und dann stand dann unten Valutadatum und das war irgendwie in 3-4 Tagen. Dann konnte man sicher sein, dann ist dann das Geld bei der anderen Bank. Heute sind wir in einer ganz anderen Welt. Ich sage jetzt mal, Inland machen wir sehr viel mit Twint im privaten Gebrauch und das funktioniert mehr oder minder in Echtzeit. Wohlgemerkt für uns Benutzer in Echtzeit, weil für die Banken ist das häufig doch noch ein bisschen verzögert, weil halt die ganzen Abwicklungen passieren müssen. Bankkonto werdet ihr sicher eure IBAN-Nummer kennen oder zumindest wissen, wo ihr sie nachschlagen könnt. IBAN ist sehr wichtig im europäischen Kontext. Da gibt es auch die sogenannten SEPA-Staaten und ihre Vertragswerke, das heißt Single Euro Payments Area. Alle Staaten, die diesem Standard genügen, der ist garantiert, dass Zahlungen mit Euro eigentlich am gleichen Tag noch bei der anderen Seite ankommen. Außerhalb von SEPA-Staaten kann das bis zu 5 Tage gehen, teilweise wegen administrativen Hürden, aber auch wegen der Betrugsbekämpfung. Aber allgemein ist halt die Frage immer, wie schnell geht das? Und falls ihr einen Migrationshintergrund habt in weit entfernte Länder oder Bekannte habt, dann kennt ihr sicher Western Union oder andere Firmen, die so internationale Geldtransfers in kürzester Zeit erlauben. Aber alles noch basiert auf unserem alten Geld, Schweizer Franken, Euro, US-Dollar etc. Jetzt gab es 2008 den Bitcoin, wurde der realisiert, eine ganz andere Welt der Finanztransaktionen. Kernelement des Bitcoins ist, dass es kein Vertrauen unter den Teilnehmern braucht. Es gibt keine Zentralinstanz, die irgendwie sagt, hey, wir stehen dahinter, wir sorgen dafür, dass der Schweizer Franken nie zusammenbricht, sondern es ist ein völlig dezentralisiertes und indirekt auch anonymes Verfahren. Es braucht keine internationalen Abkommen, sondern ja, wer mitmacht, der macht mit etc. Hat die Finanzwelt ziemlich umgekrempelt, neue Produkte hervorgebracht, neue Wünsche, viele Kryptowährungen, aber auch viele Unfälle, Problematiken wegen Spekulationen, aber auch, ihr kennt sie vielleicht, im Proof of Work, das Problem, dass der Bitcoin schon fast den Stromverbrauch eines mittleren Landes hat. Erwähnen möchte ich auch noch die sogenannten Meme-Coins, auch nur ganz kurz. Das ist so eine Abwandlung von Kryptowährungen, die aber eigentlich keine reellen Finanzanwendungen im Hintergrund haben. Also ihr könnt mit einem Meme-Coin nirgends bezahlen. Im besten Fall findet ihr jemanden, der euch das abkauft. Das ist kein Zahlungsmittel, sondern hat rein ideellen Wert, reine Spekulation und häufig auch ein Betrugsobjekt. Also wenn ihr irgendwo einen Influencer seht, der sagt, hey, ich habe jetzt meine eigene Kryptowährung, hier ist mein Meme-Coin oder wie er es immer auch nennt, ihr habt eine 99,9% Chance, dass er euch verarschen wird, dass er einfach an euer Geld will. Wenn mit Meme-Coins verdienen die, die die Währung erfinden, einführen diesen Coin und nachdem die Gebühren einkassieren bei einem Umtausch, beim Kauf und Verkauf. Also bitte, ja, sieht witzig aus, aber macht doch liebe Spende an eine intelligente Organisation. Ihr werdet mehr für euer Geld bekommen, als wenn ihr in Meme-Coins investiert. Jetzt kommen wir zu den Stablecoins. Die Stablecoins sind irgendwo zwischen klassischen Währungen und Kryptowährungen wie Bitcoin angesiedelt. Die Notwendigkeit ist noch schwer zu begreifen. Sie kommt vor allem aus der Finanzindustrie, weil für ihren Geschäftsbereich sind die klassischen Währungen mit Währungsrisiken oder Währungsumtausch, Gebühren etc. in dem heutigen Umfeld in gewissen Bereichen nicht mehr handhabbar. Sie sind schlicht und einfach zu langsam, zu wenig schnell, zu kostenintensiv. Und auf der anderen Seite, die Kryptowährungen wären hier einfacher für Sie, aber die sind halt nicht abgesichert, die sind unstabil. Die sind den Währungsrisiken, den Spekulationsrisiken ausgesetzt. Und deswegen gibt es jetzt eben dieses neue, also ganz so neu ist das Konzept nicht, aber die Idee der Stablecoins. Stablecoins beruhen in der Regel auch auf einer Blockchain, also ähnlich wie Kryptowährungen. Das heißt, alle Transaktionen sind aufgezeichnet und gegen außen sichtbar. Das ist ja ein zentrales Element der Blockchain, das nicht eine zentrale Instanz das Journal verwalten und niemanden ranlässt, sondern jeder darf sehen, was passiert ist. Andererseits ist die Stablecoins auch abgesichert. Das heißt, es wird irgendwo einen Wert geben, der die Gelder, die in diesem Ledger, die in dieser Blockchain drin notiert sind, auch gegenfinanzieren. Das können Währungen sein, US-Dollar, Schweizer Franken, das können Rohstoffe sein, also Öl, Gold etc., aber durchaus auch vernetzte Produkte, also noch andere Kryptowährungen oder andere Derivate oder Börsenprodukte etc. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man jetzt diese Stabilität an, dass die Leute Vertrauen in dieses Produkt bekommen? Und genau das ist jetzt eigentlich die Idee dieser neuen Regulierungen. Also einerseits will man das Dezentrale einer Kryptowährung nutzen, in Geschwindigkeit und Flexibilität im täglichen Geschäft dieser Finanzinstitute. Andererseits will man das Vertrauen gewinnen, indem man sagt, hey, unser Stablecoin ist an den Schweizer Franken gebunden, er entspricht den Regulierungen des Schweizer Bankensystems, dem könnt ihr vertrauen, nutzt doch möglichst oft diesen Stablecoin, den wir herausgeben, und das ist entsprechend dann das Businessmodell der Herausgeber. Im Moment ist das regulatorisch, wie gesagt, nicht sauber abgefasst, also die bisherigen Regelungen funktionieren nicht, und deswegen sind verschiedene Länder und jetzt eben unter anderem die Schweizer an, Regelungen zu machen, dass das nachher wirklich ein valables Finanzprodukt ist, das eingesetzt werden kann. Zu den Neuerungen gehört, es gibt zwei neue Arten von Instituten oder Beschreibungen dazu. Das eine sind das Zahlungsmittelinstitute. Das ist etwas Ähnliches oder eine Weiterentwicklung, was schon in der Fintech-Bewilligung gemacht wurde. Es gibt dort Verbesserungen beim Kundenschutz. Also die Kundengelder sind nicht mehr Teil der Konkursmasse. Es entfallen Limite beim Entgegennahmen von Kundengeldern, das waren bisher 100 Millionen. Und ihr merkt jetzt schon mal an diesem Betrag, dass dieses Stablecoin richtet sich nicht unbedingt an den Kunden, den ihr draußen an der Tramhaltestelle begegnet etc. Es gibt aber auch neue Pflichten, wie diese Stablecoins ausgestaltet werden müssen. Es gibt natürlich Maßnahmen zum Thema Geldwäscherei, aber auch die kann man natürlich anders ausgestellen als bei den bisherigen Währungen. Und es gibt natürlich eben Mechanismen, die man hinterlegen muss, die Stabilität garantieren. Dann gibt es noch die sogenannten Krypto-Institute, die Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen. Aber die sind im Vergleich zu den Wertpapierhäusern, die es jetzt schon gibt, weniger umfassend, da die ja in der Regel auch weniger Dienstleistungen anbieten. Generell gilt der Grundsatz der Risikoorientierung oder wie es im Bericht genannt wird, «Same business, same risk, same rules». Also man versucht hier wirklich ein bisschen eine technologieneutrale Formulierung hinzubekommen, wo man sagt, hey, ihr wollt dieses Business machen, also müsst ihr diesen Regeln entsprechen. Wie gesagt, es ist eine Mischung aus alten und neuen Systemen, wo man versucht, die Vorteile beider Welten zu vereinen. Man möchte die Schweiz, das Schweizer Finanzsystem, das einen guten Ruf hat, hier neue Produkte ermöglichen, damit sie ihre Position im weltweiten Markt noch verbessern, stärken kann. Und ja, wie gesagt, diese Vernehmlassung läuft bereits. Jetzt ist da sehr viel Information gewesen. Ich sage jetzt mal für den typischen Twint-Nutzer auch nicht unbedingt gerade das aus dem Alltag. Was löst dieser Schwall an Information bei euch aus?
Ja, also für mich ist tatsächlich auch die Frage, was jetzt Sinn und Zweck eines Stablecoins generell ist oder dann auch eines Stablecoins nach Schweizer Gesetzgebung. Wenn wir uns etwas vergegenwärtigen, der Vorteil von Bitcoin ist ja, dass wir da kein Vertrauen in eine zentrale Instanz benötigen, dass wir eben dann, aber natürlich auf der anderen Seite durch diese Proof-of-Work-Technologie dann entsprechend das Vertrauen haben, das aber sehr viel Energie verwendet. Gibt es andere Varianten wie Proof-of-Stake etc., das dann das etwas mindert. Am Ende des Tages geht es aber darum, halt tatsächlich unabhängig von Staaten und anderen Institutionen zu sein und eigentlich kein Vertrauen in niemanden haben zu müssen. Und bei Stablecoins dreht man dann das ja eigentlich um. Also da gibt es dann wieder eine Instanz, die eben bürgt, die dann auch irgendwie entsprechend den Gegenwert hinterlegt oder einen Teil des Gegenwerts hinterlegt ist. Also da brauche ich Vertrauen in eine entsprechende Organisation, die dann eben auch reguliert ist. Und wenn man das haben möchte, frage ich mich dann schon auch sehr stark, wieso macht man das auf diese Art, wo man dann eben entsprechend verschiedene Institute mit verschiedenen Coins hat und nicht eben eher auf ein System setzt und sagt, wir machen ein digitales Zentralbankgeld, das wir auch schon darüber gesprochen haben, also dass die Schweizerische Eidgenossenschaft oder eben die Nationalbank einen entsprechenden digitalen Franken herausgibt, der dann auch die Problematiken adressieren könnte, dass sich schnell Personen zu Organisationen, Organisationen zu Organisationen auch ohne große Gebühren und eben Zeitverlust Geld transferieren können. können. Und da gibt es auch Möglichkeiten, um das privatsphärefreundlich zu machen. Da haben wir auch schon über den Knuthaler ja auch schon diskutiert, der das eigentlich so umsetzen könnte. Und dann habe ich das Vertrauen dann ja eigentlich nicht mehr darüber, dass ich da eine Deckung habe, wie die dann auch immer ausgestaltet ist, sondern dass die Deckung dann halt daraus resultiert, dass eben die Schweizerische Nationalbank oder eben dann eine ganze Volkswirtschaft für den digitalen Franken bürgt, so wie sie das auch macht für den physischen Franken. Also da würde ich eigentlich ein solches System dann eher bevorzugen. Und dann auch noch das Thema, wenn wir jetzt ganz unterschiedliche Stablecoins haben, dann haben wir auch nicht unbedingt das Problem gelöst, dass wir jetzt von Person zu Person problemlos Geld überweisen können, sondern es sind ja dann unterschiedliche Systeme, die dann auch nicht unbedingt kompatibel sind, sondern dass ich da auch allenfalls dann Transaktions- oder Umwandlungskosten oder das Geld umwandeln muss, um vom einen Stablecoin zum anderen zu kommen. Also da sehe ich jetzt da unbedingt auch nicht einen großen Vorteil. Also mich hinterlässt auch bei den Stablecoins eigentlich ein paar Fragezeichen, die mich irgendwie zweifeln lassen, ob das Ganze einen sinnvollen Zweck hat.
Ja, ich denke, meine Fragezeichen oder meine Gedanken sind auch eher auf der grundlegenden Ebene im Sinne von, wer nutzt denn das, wem dient das? Du hast gesagt, Jörg, es ist wahrscheinlich nicht für uns quasi Normalbevölkerung. Dann frage ich mich ja, was ist genau der Nutzen für die Gesellschaft, wenn wir diese Stablecoins haben oder welches Tool führen wir hier ein? Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es tatsächlich noch ziemlich schwierig zu verstehen ist, was das genau ist und wie das funktionieren soll, wenn man nicht in diesem Bereich unterwegs ist. Da ist es sicher auch noch eine Aufgabe, dass man sich noch schlauer machen muss, als man schon ist. Und dann glaube ich aber auch, was ich primär eine gute Intention finde jetzt hier vom Bund, dass man, also offensichtlich gibt es einen Markt, das ist klar, und dann ist es sicher gut, wenn man auch eine Strukturierung, eine Aufsicht einführt, wenn man Regeln einführt, das führt in der Regel dazu, dass man eben auch Kundinnen und Kunden oder einfach diese Akteure, die es gibt, dort auch besser schützt und für faire Regeln sorgt. Das scheint mir eine gute Intention zu sein, aber insgesamt, was ich von der Sache halten soll, ich weiß noch nicht so recht.
Also was man jetzt mal sagen muss, also wenn man innerhalb der gleichen Währung bleibt, also wenn wir jetzt hier in der Schweiz bleiben und eh alle Produkte mit Schweizer Franken angeschrieben sind, dann bin ich der Meinung, braucht man einen Stablecoin überhaupt nicht. Dann geht es eher so um die Frage, mit einem Knuthaler kann ich auch an einem Weihnachtsmarkt mit einem elektronisch bezahlen, ohne Spuren zu hinterlassen. Also das sehe ich, das ist für mich der Sinn eines Knuthalers und wünsche ich mir auch, dass man eben elektronisch bezahlen kann, ohne unnötig viele Spuren zu hinterlassen. Ich glaube, innerhalb einer Währung braucht es dieses Zusätzliche nicht. Ich glaube, hier kommen, was ist meine persönliche Meinung, so zwei Historien mit zusammen. Die haben die Historie des klassischen Geldes mit all diesen Banktransfers, die man auch beschleunigt hat mit eben IBAN-Nummern etc., aber immer noch eine Legacy mit sich schleppen, die anscheinend das Geschäft relativ mühsam, träge und kostenintensiv macht. Und auf der anderen Seite sind die Kryptowährungen entstanden, die eine viel mehr Flexibilität erlaubt haben und auch viele Business ermöglicht haben, Business-Ideen entstanden sind. Und irgendwann haben die gemerkt, hey, das Hochspekulative dieser Kryptowährung, das passt uns nicht. Also wir wollen irgendwie, was wir neu erschaffen haben, weitermachen können, aber wir wollen einen Nutzen, also diese Stabilisierung der Regulierungen, also eine Kryptowährung, die sich freiwillig unter Regeln stellt, das wäre in Anfangszeiten, hätte man da hochverrat gesagt an der Idee. Aber wir haben die Finanzinstitute oder all die in diesem Bereich geschaffen, gemerkt, hey, das hat doch, das Stable hat einen Wert und nicht versuchen sie, diese beiden Welten so zu verheiraten, ohne, klar, man könnte jetzt auch sagen, wie du vorher erwähnt hast, vielleicht ein ganz neues Produkt erfinden, aber sie wollen wahrscheinlich jetzt einfach die Vorteile der Kryptowährungen so anpassen, ohne etwas komplett Neues zu erfinden, aber so eben, dass das Hochspekulative rauskommt und eben eine Art Stable-Coin-Welt entstehen kann. Das ist so meine Nicht-Finanzexperten-Wissen-Haltung zu dieser Problematik. Ich bin mir sicher, man könnte das auch auf anderen Wegen lösen, aber ja, das ist jetzt der Weg, der die Branche nimmt und jetzt anscheinend auch der Bundesrat.
Ja, ich frage mich halt, ob es wirklich dann auch je nach dem Auftrag der Branche ist, oder Auftrag der Branche könnte ja auch sein, diese internationalen Zahlungen zu beschleunigen. Das hängt ja auch vieles damit zusammen, dass es ein uraltes System ist und da gibt es sicherlich viel Verbesserungsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite, digitales Zentralbankgeld scheint mir jetzt auch nicht irgendwie nochmals exotischer wie Stablecoins zu sein. Also das sind auch meines Erachtens kryptografisch gelöste Probleme, die man umsetzen könnte. Im EU-Raum ist man da schon deutlich weiter. Da gibt es die Absicht, einen solchen digitalen Euro zu schaffen. In der Schweiz scheut man sich noch etwas von dieser Idee. Also die Nationalbank hat ja vor einigen Jahren ziemlich klare Absage gemacht und dennoch gibt es gewisse Versuche, da dennoch auch etwas mit Blockchain-Technologie dazu arbeitet, anstatt dass man vielleicht etwas grundsätzlich nochmals dran gehen würde, weil ich bin ziemlich überzeugt, dass sowas kommen wird, also dass wir in diese Richtung gehen werden müssen. Und da wäre es jetzt eigentlich auch eine gute Gelegenheit, dies genauer anzuschauen und jetzt nicht unbedingt privaten Finanzinstituten die Möglichkeit zu geben, hier Geld zu schaffen.
Also von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass in dieser Vernehmlassung neben den rein technischen, auf den einzelnen Paragraphen fokussierten Antworten vielleicht auch ein paar generelle, jetzt mhm. schon fast philosophisch-staatliche Überlegungen kommen, neue Ansätze. Selbst wenn man jetzt diesen Ansatz befürwortet, gehe ich davon aus, dass der Bundesrat etwas machen wird, weil der internationale Trend setzt im Moment ein bisschen auf diese Stablecoins. Und die Schweiz wird natürlich Angst haben, dass ihr Finanzmarkt, wenn wir jetzt da nicht ein brauchbares Produkt hinlegen, da in Anschluss verpasst oder die Alternative jetzt so, wie es du vorschlägst, international keinen Anklang findet. Aber von dem her glaube ich, dass hier die Vernehmlassung auch hochpolitisch sein wird und jetzt nicht nur technisch, obwohl es ein Produkt ist, das wie gesagt den Bürger und die Bürgerin von der Straße an der Tramhaltestelle in ihrem Alltag nicht wirklich beeinflussen werden. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Kurznachrichten und Fundstücken.
Ich habe eine Kurznachricht und die betrifft ein Pilotprojekt des Bundes. Und zwar geht es hier um, dass Prüfungen auf Sicherheitslücken in Open-Source-Software gemacht werden soll oder vorangetrieben werden soll, respektive eben versuchsweise gemacht werden soll. Und zwar das Bundesamt für Cybersicherheit, das BACS, zusammen mit dem Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit, NTC, im Rahmen eines Pilotprojekts zwei Open-Source-Projekte auf Sicherheitslücken überprüft. Und eines davon ist das CMS Typo 3.
Von meiner Seite, der EDÖ publiziert eine aktualisierte Fassung des Cookie-Leitfadens. Es geht um Präzisierung und Ergänzungen zur besseren Verständlichkeit des Textes und zu Klärungen von Fragestellungen, die halt in der Praxis doch üblich sind.
Dann könnt ihr lesen, wie ein kleines Lausanner KI-Team Big Tech geschlagen hat und dieses Projekt, also dieses Team führt das Projekt Giotto.ai. Das Projekt oder Giotto.ai ist eine KI, die viel weniger Parameter hat und trotzdem bessere Resultate verspricht und auch noch Open Source sein will. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, dann tut ihr das in der NZZ.
Wir kommen zu den Veranstaltungen. Wir möchten auch dieses Mal auf das Datenschutzfestival hinweisen. Es ist nicht mehr allzu lange und hier ein paar Highlights. Wir werden den EDÖB Adrian Lopsiger vor Ort haben, mit ihm reden. Threema ist zu Gast zum Thema verschlüsselte Kommunikation versus staatliche Überwachungsansprüche. Wir haben Experten zum Thema Datenschutz und Kinderrechte und es wird einen Workshop zum Thema Datenauskunftsbegehren geben. Das ein paar der Highlights. Das Datum Freitag, 28. November 2025 in der Helferei in Zürich. Jetzt könnt ihr euch anmelden. Es hat noch Plätze, alles weitere auf der Webseite der Digitalen Gesellschaft. Der direkte Link ist in den Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.